Hallo, mein Name ist Elin Fares und das hier ist Hayat. Hayat bedeutet Leben auf Arabisch und ich glaube daran, dass das Fühlen von Emotionen die Essenz unseres Lebens ist. Hayat ist ein Podcast, in dem es nur um Gefühle geht. In jeder Folge darf mein Besuch sich 3 von 32 Grundemotionen aussuchen, über die wir im Verlauf einer Folge sprechen. Dieser Podcast soll uns alle dazu bewegen, mehr in uns und unseren Gefühlen wirklich auf den Grund zu gehen. Wenn du möchtest, beantworte jede Frage, die ich stelle, auch für dich selbst. Schön, dass du zuhörst. Meine heutige Gästin heißt Joy Denelani. Sie ist die wohl wichtigste Soul- und R&B-Sängerin Deutschlands, die mit ihrer klaren und warmen Stimme deutschen Soul maßgeblich geprägt hat. Joy ist in West-Berlin als Tochter einer Heidelbergerin und eines Südafrikaners geboren. Auf ihrem neuesten Album Willpower behandelt sie Emotionen, die durch den Tod ihres geliebten Vaters, Geburt, Ende und Neuanfänge ausgelöst werden. Und heute spreche ich mit Joy über die Emotionen Trauer, Freude und Neugier. Hallo Joy.
Hallo Helene.
Kapitel 1: Trauer. Joy, du sprichst offen über den Abschied von deinem Papa. Mhm. Wie hast du für dich einen Umgang mit dem Abschied und der Trauer gefunden?
Ich finde, das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage, weil ich mich natürlich zwischenzeitlich immer wieder in so Momenten wiederfinde, in denen die Trauer eigentlich ist wie am ersten Tag oder in der ersten wirklich ganz, ganz schweren Trauerphase. Ich glaube nicht, dass ich damit abgeschlossen habe. Und ich glaube auch nicht, dass man das muss. Also er fehlt mir einfach, mein Vater. Und das, was mich so ein bisschen eigentlich tröstet, ist, dass er, glaube ich, ein ganz schönes Leben hatte und dass er relativ alt geworden ist und dass er, glaube ich, auch ganz gut hat gehen können. Und dass wir vor allem auch die letzten Lebensjahre ganz eng mit ihm waren und ihn ganz, ganz wirklich dicht begleiten konnten. Das ist wirklich ein Privileg auch für mich. Ich nehme es wirklich als solches wahr. Und er war ein ganz netter Vater, muss ich sagen.
Wie findest du im Alltag einen Umgang mit dieser Trauer?
Die Trauer ist ja nicht so ein Dauerzustand, wenn man jemanden verliert, sondern die Trauer, die ist sozusagen da und dann kommt der Alltag dazwischen und man muss Dinge erledigen und findet relativ, ja, mehr oder weniger schnell einen Umgang dann mit dem Alltag und findet auch wieder rein in Momente, die sozusagen nicht voller Trauer sind. Also wie kann ich es erklären? Man kann agieren, ohne dass die Trauer dann den Raum einnimmt. Aber in Momenten, in denen so eine Leerstelle da ist, wenn gerade nichts zu tun ist oder so, dann kommt sozusagen aus dem Nichts diese Trauer wieder ganz dicht an mich ran und dann überkommt sie mich auch. Also ich glaube nicht, dass ich gelernt habe, mit der Trauer umzugehen. Ich habe eigentlich nicht das Gefühl. Also wenn Leute meinen Vater oder so in diesen Namen in den Mund nehmen oder irgendwie über seinen Tod sprechen oder so, macht es sofort auch, das triggert mich natürlich irgendwie sofort. Und ich kann es nicht so gut kontrollieren, vielleicht etwas besser. Aber ich würde nicht sagen, dass meine Trauer verschwunden ist oder dass ich besser mit ihr leben kann. Sie begleitet mich eigentlich die ganze Zeit und ich habe das Gefühl, dass es auch okay ist. Und ich glaube, dass es okay ist, gibt mir so ein bisschen Frieden. Dass es okay ist, einfach jemanden zu vermissen, der unwiederbringlich ist oder so. Weißt du, wie ich es meine? Oder vielleicht ja, auch nicht. Also ich versuche da selbst auch noch ein bisschen hinterzukommen, hinter diesen Umgang mit Trauer. Insbesondere, weil ich meine Mutter ja auch schon verloren habe. Und das ist eine ganz andere Form von Trauer, die ich da erlebt habe. Und ich glaube, dass ich in dieser Zeit auch irgendwo anders verortet war in meinem Leben und dass auch der Tod meiner Mutter so plötzlich kam, dass wir fast alle, damit meine ich meine Geschwister, auch mein Vater und mich, in so einen Schockzustand verfallen sind, weil wir uns nicht haben wirklich verabschieden können. Ja? Also sie war krank und dann ist sie ziemlich schnell gestorben. Und ich habe damit nicht gerechnet. Wir alle haben damit nicht gerechnet. Und ich glaube, dass dieses langsame Verabschieden, das wir erleben durften mit meinem Vater, ihn wirklich zu begleiten, ganz eng, und diese ganzen Transformationen auch mitzumachen, die er erlebt hat, ne? Weil er war auch dement. Und Ich würde sagen, sein Wesen ist immer gleich geblieben, aber natürlich haben ganz viele Dinge nachgelassen. Und der hatte auch eine Verschiebung von Wahrnehmung und so. Aber dadurch, dass wir so viel Zeit miteinander verbracht haben, ist vielleicht auch die Beziehung nochmal gewachsen auf andere Art und Weise. Und das fällt mir einfach unglaublich schwer, darüber hinwegzukommen. Und, das muss ich auch sagen, wir sind ja elternlose Kinder. Also wir sind ja jetzt nicht nur sozusagen Kinder, die einen Vater verloren haben, sondern wir haben ja keine Eltern. Und das ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Gefühl. Also es ist so eine, würde ich sagen, eine Einsamkeit und Leere, die ist unbeschreiblich.
Was machst du mit diesem Gefühl?
Was mache ich mit diesem Gefühl? Ich nehme es einfach, wie es ist. Ich kann gar nicht so viel machen mit dem Gefühl. Ich kann es annehmen. Und ich habe viele gute Erinnerungen an. Also wir haben einfach schöne Zeit miteinander gehabt. So. Und daran kann ich einfach gut festhalten. Er war so lustig auch. Er war lustig, er war auch unfreiwillig lustig. Also es war einfach jemand, der wirklich gewinnend war. Und das hilft natürlich dann auch. Ne? Also dass er jemand war, der nicht nur bei mir sehr beliebt war als mein Vater, sondern er war sozusagen über die Familie hinaus ziemlich bekannt als jemand, mit dem man sich gern umgeben hat. Also wenn mein Vater da war, wollten immer alle bei ihm sitzen. Auch wenn er gar nicht so viel erzählt hat. Er war einfach witzig. So, und das kann ich mitnehmen und das hilft mir dann natürlich auch. Also dass er einfach so ein lustiger, auch leichter Typ war. Und er hat auch was Nettes gesagt. Sein letzter Satz war eben, ich habe gesagt, du, an dem Tag, an dem er gestorben ist, Papa, mach's gut, ja, wir sehen uns. Und er so, ja, ich mach's gut, aber du mach's besser. Das war halt sein letzter Satz.
Oh, wow.
Genau. Mhm.
Wie hat diese Trauer dein Leben verändert?
Weiß ich nicht, mein Leben verändert. Ich glaube, sie hat mein Leben als solches nicht verändert. Ich glaube, es ist einfach etwas hinzugekommen, das ich so nicht kannte und damit muss ich irgendwie leben. Aber so, ich würde nicht sagen, dass es mein Leben total verändert hat, wie ich mich betrachte oder wie ich meine Umgebung betrachte. Es ist einfach, dass er nicht da ist und es fehlt.
Welchen Rat würdest du dir geben, wenn du dir selbst am Anfang dieses Trauerweges begegnen könntest?
Welchen Rat würde ich mir geben? Ich glaube, ich habe keinen Rat. Es gibt keinen Rat, weil es gibt der Schmerz wird nicht gelindert durch einen Rat oder so, den man sich geben kann. Ich glaube, es ist einfach ein Zustand, den man hinnehmen muss. So, und man muss lernen, damit zu leben. Aber gibt es einen Rat dafür? Ich glaube nicht.
Kapitel 2: Neugier. Warum ist dir Neugierde wichtig?
Neugierde ist, glaube ich, ein Motiv, dem ich nicht proaktiv entscheide, nachzugehen, sondern ich bin es einfach. Ich bin einfach neugierig auf die Welt und ich versuche, die Welt und mich in ihr zu verstehen. Und das finde ich spannend. Ich war immer dieses nervige Kind, das nicht aufgehört hat. Warum? Warum ist das so? Und also es gab immer ein Warum auf jede Antwort, die ich bekommen habe. Die war ich. Und ich erinnere mich eben, wie mein Vater gesagt hat, dieses Kind, hör doch mal auf, warum zu fragen. Also ich bin, glaube ich, einfach so ausgestattet mit dieser Neugierde und ich finde sie irgendwie eine gute Eigenschaft, weil sie auch durchlässig hält natürlich. Ich glaube, wenn man nicht so neugierig ist, läuft man vielleicht auch Gefahr, weniger an sich ranzulassen und sich auch dann weniger in Frage zu stellen. Und ich finde das schon wichtig, auch die Fähigkeit zu behalten, sich in Frage zu stellen, sich auch in Frage stellen zu lassen und dazu zu lernen. Und wenn man nicht lernt, dann bleibt man irgendwie ein Stück weit vielleicht auch stehen.
Hm. Mhm. Was macht dich so richtig neugierig?
Kein Gossip. Gossip macht mich überhaupt nicht. Also ich bin überhaupt keine Magazin-, Klatsch- und Tratschleserin. Das interessiert mich alles überhaupt nicht. Ich bin neugierig, wie Menschen Dinge tun, die fantastisch sind, die großartig sind. Das finde ich einfach toll. Ich freue mich, wenn Menschen erfolgreich sind in dem, was sie machen. Und damit meine ich nicht monetär erfolgreich. Damit meine ich, wenn Menschen ihren Ideen nachgehen und ja, damit irgendwo weiterkommen und einen Erfolg feiern. Das freut mich einfach. Ich kann so an der Seite stehen und, glaube ich, schon begeistert den Leuten zujubeln, wenn sie auf ihrer Zielgeraden sind oder so.
In welcher Form beeinflusst Neugierde deine Kunst?
Ich glaube total. Ich würde sagen, wenn man meine Musik hört, würde ich sagen, man kann regelrecht raushören, dass ich neugierig bin, weil ich schon immer versuche, irgendwo mich herauszufordern und neue Dinge auszuprobieren. Ich glaube auch, dass ich überhaupt mit niemandem konkurriere oder Neid oder sowas empfinde. Ich weiß, was Neid ist, das Gefühl kenne ich, aber es kommt so selten vor, als dass ich sagen würde, das ist nicht etwas, was irgendwie in mir verankert ist. Aber ich kann schon sagen, dass ich es spannend finde, gegen mich selbst zu konkurrieren, glaube ich. Also im Wettkampf mit mir selbst zu sein. Mhm. Das ist, glaube ich, eine Form von Competition. Mhm. Und das bedeutet, es muss besser sein als beim letzten Mal. Oder es muss genauer sein. Oder es muss was Neues sein. Und wenn es nicht gut genug ist, aus meiner Sicht, dann muss es irgendwie nochmal wiederholt werden. Oder dann muss man einen anderen Ansatz ausprobieren. Zum Beispiel die Platte Willpower, die aktuelle Platte, die habe ich gewokelt, komplett gewokelt. Und habe sie mir angehört und fand es so schlecht, dass ich...
Gewokelt heißt, du hast...
Also ich habe es eingesungen. Ja. Ich habe die Platte eingesungen, nachdem die Songs geschrieben waren und die Musik auch vorproduziert war, bin ich ins Studio, habe die Songs eingesungen, dann standen sie erstmal gut da und dann hatte ich aber schon so ein komisches Gefühl beim Einsingen. Ich war einfach nicht in meiner Kraft.
Mhm.
Und dann habe ich mir die Stücke angehört und habe sie komplett in die Tonne geworfen.
Ui.
Und nochmal jeden Song aufgenommen. Also das meine ich damit, dass ich eigentlich eher in Konkurrenz mit mir selbst stehe. Also das ist mein Anspruch, dass ich irgendwie die Dinge, die ich mache, müssen gut sein. Sonst sind sie irgendwie, machen sie mir keinen Spaß.
Und das ist eine Neugierde darauf, wo du hinkommen kannst?
Ja. Ja, es ist eine Neugierde darauf, wo ich hinkommen kann. Aber auch hier muss ich sagen, weniger was jetzt den Mainstream-Erfolg betrifft. Mhm. Eher was ich sozusagen musikalisch leisten kann oder wo ich hin kann. Ich glaube, das ist, was mich interessiert. Und das ist manchmal auch vielleicht ein Stück weit nicht so greifbar fürs Publikum, aber ich höre es einfach, ja. Und ich kann auch retrospektiv sagen, ist natürlich nicht alles gut gealtert. Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich denke, es war immer alles so perfekt, dass ich auch aus heutiger Sicht sagen würde, ja, das war doch toll. Ja, ich höre mir heute auch Songs an teilweise und denke so, das ist nicht gut. Ja, das war einfach zu viel des Guten oder zu wenig. Oder einfach insgesamt schwächer, ja. Aber in dem Moment muss es immer irgendwie meinem Anspruch gerecht werden.
Kapitel 3: Freude. Joy, dein Name bedeutet buchstäblich Freude.
Ja, das ist wahr.
Denkst du, dass deine Namensgebung Einfluss auf dein Leben hatte?
Ja, es gibt ja irgendwie, glaube ich, so Wissenschaften, die sich mit Namensgebung beschäftigen und sagen, dass der Name Einfluss hat auf den Verlauf oder auf die Stimmung sozusagen des namentlich Genannten. Ich kann es nicht sagen. Ich habe mich damit nie befasst. Also ich kann dir nur sagen, ich bin die erste Tochter. Ich kann dir sagen, meine Eltern haben mich Joy genannt, weil sie sich eine Tochter gewünscht haben und nach zwei Brüdern. und auch der Vorhersage der Ärzte, dass meine Mutter nach 2 Kindern nicht mehr schwanger werden kann und sie dann 6 Jahre auch tatsächlich gewartet hat, bis sie wieder schwanger wurde, war dann die Freude wirklich nah, also wörtlich so groß, dass sie das einen passenden Namen fanden. Und ich glaube eher, dass ich so geliebt wurde und also auch so umhegt wurde und meine Brüder so viel Zeit mit mir verbringen mussten, aber also das auf ganz nette Art und Weise gemacht haben. So und mich auch so gelassen haben, wie ich war. Also meine Brüder, die sind einmal 6 und einmal 8 Jahre älter als ich und die waren natürlich nicht immer begeistert, wenn sie mich haben mitnehmen müssen, aber unsere Eltern waren voll berufstätig. Das heißt, sie mussten auf mich aufpassen und mich aus dem Kindergarten abholen und zu ihren Freunden mitnehmen. Und die haben mich irgendwie nicht beschnitten. Ja, ich war halt diese Neugierige, bisschen Vorlaute, auch leicht Frühreife, weil mit so älteren Brüdern viel Zeit verbringende Schwester, die sie so gelassen haben. Sie haben mir weder gesagt, wie ich mich als Mädchen noch wie ich mich als junges Geschwister zu verhalten habe. Sie haben einfach mich mitgenommen. Und ich glaube, dass daraus auch so ein Selbstbewusstsein oder vielleicht auch so ein Stück weit Selbstakzeptanz erwachsen ist. So, dass daraus vielleicht auch ich viel Freude schöpfen kann. Weil ich glaube schon, dass ich tendenziell sehr gut gelaunt bin, glaube ich.
So erlebe ich dich auch. Immer. Wie kultivierst du Freude?
Oh, das musst du mal präzisieren. Wie kultiviere ich Freude? Wie meinst du das?
Was tust du in deinem Leben, um dazu beizutragen, dass du fröhlich bist? Und diese Fröhlichkeit nicht situativ ist, sondern das zu einer Freude im Leben wird.
Ich nehme mir viel Zeit für mich, glaube ich. Und ich kann, glaube ich, ganz viel geben. Aber ich weiß auch immer, es gibt so einen Moment, da muss ich mich so ein bisschen zurückziehen. Und diesen Platz nehme ich mir. Ich nehme mir einfach Platz. Ich lese gern. Also ich beschäftige mich dann einfach auch mit Dingen, die mir gut tun. Ja. Und das mache ich relativ bewusst dann auch. Und ich glaube, dass das total hilft.
Was sind das für Dinge?
Was sind das für Dinge, die ich mache? Also wenn ich ein Buch lese zum Beispiel, das, was mir hilft daran, ist immer, die Welt besser zu verstehen, glaube ich. Also immer ein Stück weit besser zu verstehen, als ich dachte. Dabei hilft mir zum Beispiel Literatur total. Mich zu verstehen auch irgendwie und nicht so streng mit mir selbst zu sein. Weil ich glaube, ich habe auch so einen Anteil in mir, der relativ streng ist. Nicht nur mit dem Außen, sondern auch mit mir. Ich weiß nicht, vielleicht würden jetzt Leute darüber lachen, als sie das hören. Aber ich glaube, dass ich schon relativ streng mit mir sein kann. Und ich glaube, bewusst auch mal mir zuzugestehen, mich nicht die ganze Zeit selbst zu beschneiden oder ja, vielleicht einfach mit diesem strengen Blick auf mich zu schauen, das hilft mir, glaube ich, auch ein Stück weit Freude zu empfinden. Aber darüber hinaus würde ich sagen, auch hier, ich weiß nicht, ob es da Zutaten gibt, weil ich denke, es gibt viele Leute, die das, was ich jetzt sage, erzählt habe, auch praktizieren und dennoch nicht diese Freude in sich finden können. Ich glaube, es ist darüber hinaus auch schon irgendwo eine, vielleicht etwas, was man mitbringt, weißt du, weil auf diese Welt mitbringt irgendwie. Und das hat dann weniger zu tun mit der Sozialisierung allein oder mit dem, was man sich gönnt oder wie man sein Leben gestaltet. Das ist vielleicht auch einfach irgendwo so ein Grundrauschen und Grundgefühl, mit dem man sozusagen der Welt begegnet. Weil weißt du, wenn ich jetzt zum Beispiel auf meine Geschwister schaue oder Freunde, die unter auch tollen Bedingungen groß geworden sind oder besseren oder vielleicht etwas weniger guten, kann ich sagen, Leute sind deswegen nicht automatisch glücklicher oder so oder empfinden mehr Freude. Ich glaube, es gibt viele Leute, die sich total bemühen, Freude zu empfinden und sie kommt nicht so zu ihnen, wie sie sich das wünschen würden. Und ich glaube, das ist dann auch so ein Feld, da kenne ich mich einfach viel zu schlecht aus. Ich akzeptiere das total, wenn Leute morgens aufwachen und denken, gefällt mir nicht. Gefällt mir gerade nicht aufzuwachen. Obwohl eigentlich die Grundvoraussetzung gerade gut ist. Es laufen die Dinge vielleicht gut, das Leben ist relativ aufgeräumt und trotzdem wachen sie auf und denken, gefällt mir nicht. Ich will nicht wach sein, kann nicht. Und diese Schwere sozusagen, das verstehe ich total, dass das, glaube ich, ein Zustand ist, den Menschen empfinden. Und ich würde auch nicht sagen, ich habe das Glück, dass es bei mir nicht so ist. Es ist einfach bei mir anders. Es ist so, dass ich morgens aufstehe und denke, wow, cool, 5.30 Uhr und alle schlafen. Das ist ja großartig. Was mache ich jetzt als erstes? Okay, ich mache, was ich immer mache, Kaffee und dann Tee. Dann gehe ich in ein anderes Zimmer. Ah, da sind Bücher, dann gucke ich erstmal, will ich jetzt gerade ein Buch weiterlesen oder will ich gucken, was gerade in der Welt los ist? Ach du meine Güte, ich habe die E-Mail nicht beantwortet, da muss ich mir nochmal Gedanken machen. Ich bin einfach so sehr auf Hochbetrieb oder sowas am Morgen und tendenziell extrem gut gelaunt. Und vor allem auch extrem gut mit mir selbst gelaunt.
Wenn ich dich nach deinem fröhlichsten Moment fragen würde, was kommt dann als erstes in deinen Kopf?
Mein fröhlichster Moment? Das weiß ich nicht. Ich war jetzt gerade auf Tour und das war für mich schön, einfach auf der Bühne zu stehen und Songs zu performen und irgendwie Dinge, die ich im Kopf hatte, sind mir geglückt auf der Bühne. Einfach, ich rede nur von Gesang. Das ist jetzt so ein bisschen nerdy, aber also wenn sowas passiert, dass wenn ich einen Ton im Kopf habe und ich sag mir jetzt, diesen Ton, Joy, möchte ich jetzt aus dir hören und der kommt und der ist ein komplizierter Ton, das macht mich glücklich zum Beispiel.
Danke, Joy.
Gerne.
Hayat ist ein Podcast des Podcast Networks von Sony Music. Produktion und Betreuung Sandra Pfeiffer, Samira Leitmann-Stetter und Lisa Minnig. Audio Engineer David Hofmann. Musik Lucid. Schnitt Immer super. Idee, Produktion und Moderation Helene Fares.